Hast du das Gefühl, dass Bitcoin einen Einfluss hatte, vielleicht sogar einen negativen Einfluss auf unsere Freundschaft?
Ja, wobei ich das tatsächlich nicht glaube, dass es im Bitcoin liegt. Also Freundschaften verändern sich ja. Es gibt ja immer wieder andere Dynamiken. Und eine bekannte Dynamik ist, eine Seite kriegt Kinder. Das macht ja auch abhängig alles anders. Und ich habe jetzt für mich gelernt, dass eine andere Dynamik ist, dass eine Seite Aktivistin wird. Das erste Mal, dass du uns irgendein Video gegeben hast, war von einem, der von irgendwelchen Futures geredet hat.
Du kannst ihn gerne beim Namen nennen, Robert.
Weiß ich ja gar nicht. Und
Es war der Blocktrainer.
Das hat mich persönlich angegriffen. Aus einem Punkt, weil ich habe in Ökonomie promoviert. Nee, für
Vom
mich war
Blocktrainer.
eigentlich schlimmer deine Reaktion auf meine Kritik.
Okay, wie
Weil
habe
das
ich denn
war diese, so
reagiert?
eine Art von Reaktion aller, ja, du verstehst es ja nicht.
Das heißt,
Aber
du
ich
hast
würde
auch
sagen,
Kryptowährungen gekauft,
ich habe
20,
natürlich,
21.
ich wollte ein guter Freund sein. Ich war irgendwann auch zwischen begeistert und genervt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kaufst du einfach mal alles das, was Nicole sagt. Ich glaube, dass wir, wenn wir dem Staat null vertrauen, haben wir wahrscheinlich sogar noch viel schlimmere Probleme als das Geldsystem.
Was hältst du vom Libertarismus?
Jetzt mache ich was, was ganz viele erzürnt.
Was müsste passieren, dass du sagst, geil, Bitcoin wird die Welt verändern? Ich kann nachvollziehen, warum Nicole so tickt und viele andere Bitcoiner. Was müsste passieren, dass du dieses Mindset hast?
Willkommen zu einer neuen Folge von Hard Money, heute mit einer ganz besonderen Episode, mit einem Interview. Mein heutiger Gast ist Robert, ein langjähriger Freund von mir. Wir haben beide zusammen in Mannheim Wirtschaftsmathematik studiert und später dann auch eine Zeit lang in München gelebt. Und dann hat ein Thema unsere Freundschaft immer wieder auf die Probe gestellt in den letzten Jahren, und zwar Bitcoin. Denn während ich 2021 sehr, sehr tief ins Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen bin, ist Robert bis heute bekennender Bitcoin-Skeptiker und das als mittlerweile promovierter Ökonom. In der heutigen Folge geht es aber nicht um einen Schlagabtausch, es geht nicht ums Recht haben und es geht ganz bewusst nicht darum, Robert von irgendwas zu überzeugen, sondern es geht um etwas anderes. Was passiert eigentlich mit einer Freundschaft, wenn sich Weltbilder verändern? Und was nervt Robert wirklich an Bitcoin und ganz konkret am Blocktrainer? Und wie hat er die Zeit erlebt, in der Bitcoin für mich plötzlich alles verändert hat? Mir ging es in diesem Gespräch vor allem um die Metaebene, ums Zuhören, um Verständnis, um Perspektiven. Ich habe mich mit meiner Meinung deshalb bewusst zurückgenommen und deshalb unglaublich viel aus diesem Gespräch mitnehmen können. Am Ende der Folge gebe ich auch eine persönliche Einschätzung, aber mach dir erstmal selbst ein Bild. Viel Spaß mit der Folge.
Okay, Robert, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, seit 2009. Wir haben zusammen studiert. Du hast dann später in den USA promoviert, und zwar Ökonomie. Darüber werden wir gleich sprechen. Du kennst mich aber aus einer Zeit vor Bitcoin. Und nach Bitcoin, und meine erste Frage ist an dich: Wann war das erste Mal, dass du dachtest, okay, jetzt ist irgendwas anders, jetzt ist dieses Bitcoin-Ding da bei ihr im Leben und jetzt geht's mir so richtig auf den Keks?
Also, es war ja zuerst nicht nur Bitcoin, sondern Krypto im Ganzen. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer wissen.
Ja, die meisten Bitcoiner hatten eine
Wir
Shitcoin-Phase.
hatten ja alle unsere, wir hatten ja alle unsere, wir haben ja alle unsere so Jugendsünden. Und wenn man dich schon länger kennt, weiß man, dass immer mal wieder so Phasen kommen, wo du von etwas komplett begeistert bist. Und so war es ja genauso. Und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, okay, das geht vorbei, ein Monat, 2 Monate, 3 Monate, und irgendwann ging es dann nicht vorbei. Und dann, aber es ging zwar nicht vorbei, aber es wandelte sich dann noch. Also da kam dann irgendwann auch das Metavers hinzu und so Gedöns und
Und bevor es mit Robert weitergeht, eine kleine Werbung. Du besitzt bereits Bitcoin oder planst bald zu investieren, dann solltest du dir unbedingt eine Hardware-Wallet zulegen, um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz, hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine solche Bitbox zulegen möchtest, kannst du 5% sparen mit dem Code Nicole. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Und herzlichen Dank auch an das Team von Bitbox für diese sensationelle Mütze, gibt es übrigens auch in der Christmas Edition im Shop. Und falls du noch nach einer besonders nutzerfreundlichen Möglichkeit suchst, Bitcoin zu kaufen oder einen praktischen Sparplan anzulegen, dann schau unbedingt bei der 21 Bitcoin App vorbei. Aus meiner Sicht die einfachste Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen. Das geht nämlich schon mit ganz kleinen Beträgen ab 10 Euro. Und mit dem Code Nicole kannst du Gebühren sparen und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Den Registrierungslink findest du in den Shownotes. Vielen Dank, falls du ihn nutzt. Werbung Ende.
Und dann, also das dauerte ja von der ersten Interaktion mit Krypto zu jetzt Bitcoin Maxi, war ja, sage ich jetzt mal, so ein Jahr Prozess, der ein Jahr ging oder so ungefähr.
Kommt ungefähr hin,
ja. Und das heißt, es gab der erste Moment, wo klar war, okay, jetzt ist was anderes, weil dieser Krypto-Hype viel länger anhält. Das war so nach, ich würde mal sagen, drei, vier Monaten, als dann auch der offene Brief an Mark Zuckerberg geschrieben wurde und so. Wenn du dich daran erinnern kannst.
Oh, ganz dunkel. Also es ist wirklich ein dunkles Kapitel.
Ja, ich bin Nicoles persönlicher Biograf. Also, zumindest für die erste Hälfte des Lebens.
Des Bitcoin-Lebens.
Des Krypto-Lebens. Das nullte Kapitel, was dann keiner lesen möchte. Ja, und dann ging es halt irgendwann. Ich weiß es gar nicht, wann dann der ganze Krypto-Hype, der ganze Krypto-Teil quasi stiller geworden ist. Und ja,
spätestens
dann noch Bitcoin.
Im Bärenmarkt 2022. Also es dann so richtig preislich auch nach unten ging.
Also
irgendwann kam FTX.
Alle meine Kryptos gingen preislich nur nach unten. Also deswegen kann ich das dann nicht so ganz entzerren.
Das heißt,
aber
du hast auch Kryptowährungen gekauft?
Natürlich, ich wollte ein guter Freund sein. Ich war irgendwann auch zwischen begeistert und genervt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kaufst du einfach mal alles das, was Nicole sagt.
Moment. Ich habe nicht gesagt, kauf diese
oder jene Kryptowährung. Nein, so jetzt nicht. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat sie auch tatsächlich recht und vielleicht... Und dann vielleicht hört sie dann endlich auf, darüber zu reden. Und dann habe ich, der Witz war, ich musste im Juni die USA verlassen. Das heißt, ich musste alle meine Konten diesen Jahres. Und
Zeitsprung.
Und musste aber alle meine Konten auflösen. Unter anderem mein Coinbase-Konto. Sodass ich dann, man kauft das dann ja, die Kryptowährung. Und dann geht sie auf 5 oder geht sie 95% runter. Und dann vergisst man sie, weil man sie nicht verkaufen möchte. Und jetzt musste ich tatsächlich die schmerzhafte Erfahrung machen. Das wurde ich nochmal dran erinnert, dass es ja auch noch diese Kryptozeit gab, von der alle, also das wird steuerlich fantastisch sein zum Absetzen.
Weil du nur Verluste gemacht hast, oder wie?
Genau, alles nur Verluste, die ich absetzen kann. Tatsächlich. Ja, nicht alle, aber manche. Und dann ist es ja auch mit Kryptos so, da brauchst du dann unterschiedliche Wallets und so. Das heißt, die Wallet, die ich hatte, da konnte ich dann manche nicht, weil und so Gedöns und manche gibt's auch gar nicht mehr. Und manche konnten es ja auch gar nicht auf Coinbase kaufen, weil die so besonders waren. Und das habe ich gedanklich mental alles abgeschrieben. Aber das war ja quasi die Vorphase, wo ich würde sagen, so nach 3 Monate zwischen der ersten Kontakt und okay, Krypto bleibt jetzt. Und dann nochmal ein Jahr, wo dann klar war, okay, an Krypto glaubt Nicole dann doch nicht so. Und jetzt sind wir nur noch Bitcoin. Und das war aber ein schleichender Prozess. Das habe ich jetzt nicht so, also kein Datum, wo klar war, okay, Krypto ist Quatsch.
Aber wie war das für dich? Hast du da wirklich mal gedacht, jetzt geht es mir so richtig auf den Keks? Und oder was war anders im Vergleich zu der Zeit mit Bitcoin und Kryptowährungen?
Also da gab es so zwei Dimensionen. Und das eine war das erste Mal, dass du uns irgendein Video gegeben hast, war von einem, der von irgendwelchen Futures geredet hat.
Du kannst ihn gerne beim Namen nennen, Robert.
Weiß ich ja gar nicht.
Das war der Blocktrainer.
Und das hat mich persönlich angegriffen. Aus einem Punkt, weil ich habe in Ökonomie promoviert. Und in Ökonomie gibt es viele, viele Formeln. Die meisten stimmen nie oder selten oder manchmal oder sind unverständlich. Und es gibt so eine Handvoll, ein Dutzend Formeln, ein Dutzend Konzepte, Die sind sowohl einfach zu erklären als auch wahnsinnig akkurat. Und eines davon ist die Formel, wie man Future-Preise ausrechnet. Und an sich das ganze System von Futures ist wahnsinnig gut zu erklären. Da hatte ich auch ein Tutorium, oder habe ich auch unterrichtet als Finance-TA. Und jedes Jahr 2-3 Mal den Studenten diese Future-Formel erklären. Und da war ich richtig begeistert von, weil es so macht so richtig, ergibt so richtig Sinn und stimmt dann auch. Und dann, wie gesagt, kam dieses erste Video. War jetzt auch kein Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich meine Mitte gefunden hatte, sondern war sowieso ein schwieriger Zeitpunkt. Und dann redet dieser Typ und Roman ignoriert einfach alle Zusammenhänge im Finanzmarkt und kommt dann auf den Schluss, dass die Welt untergeht. In den nächsten 9 Monaten oder so. Oder im nächsten Jahr.
Ich habe keine Ahnung mehr, worum es in diesem Video ging. Hast du die Einzelheiten noch im Kopf oder kannst du dich wirklich nur an dieses Future-Ding erinnern?
Ich kann mich daran erinnern, dass das alles darauf aufgebaut war, dass die Preise für Futures in der Zukunft viel höher sind als der Bitcoin jetzt. Oder irgendwie sowas. Oder viel niedriger. Doch viel höher sind als der Bitcoin jetzt. Und das Schöne an Futures an sich ist ja, es ist so ein wahnsinnig logisches Produkt für alle, die sich damit nicht viel beschäftigt haben. Futures heißt,
ich zum Beispiel,
anstelle von ich kaufe jetzt was, wir machen einen Vertrag, ich kaufe Bitcoin, ich kaufe irgendwas, ich bezahle dich und du gibst mir das, machen wir den Vertrag für die Zukunft. Das heißt, jetzt wird noch kein Geld gewechselt oder auch kein Gegenstand gewechselt, sondern wir sagen, wir machen jetzt einen Vertrag und verkaufen oder tauschen dann in der Zukunft zu Preisen, die wir jetzt und Mengen, die wir jetzt festlegen. Und die Frage ist jetzt, warum sollte der Kaufpreis in der Zukunft anders sein als jetzt? Und da gibt's verschiedene Gründe. Zum Beispiel, also ein bekanntes Future sind die Stromfuture, womit ich mich im Zuge meiner Promotion viel beschäftigt habe, wo man sagt, ja, wir können jetzt den Strom noch nicht tauschen, den gibt's jetzt noch nicht. Aber in der Zukunft. Das heißt, da gibt es dann Gründe, warum der Future-Preis in der Zukunft anders ist als der aktuelle Preis. Oder ja, Korn, Mais und so weiter. Und das stimmt, bei Bitcoin stimmt das ja alles nicht. Du musst dich halt immer die Frage stellen, warum wollen wir in der Zukunft was tauschen, was wir jetzt tauschen können? Und das heißt, der einzige Grund, warum der Preis in der Zukunft anders ist als jetzt, ist, weil ich jetzt kein Geld habe, den Bitcoin zu kaufen. Und das heißt, der Preisunterschied des Futures sind ungefähr die Kosten des Geldleihens. Also wenn ich sage, okay, ich möchte ja den Bitcoin jetzt nicht kaufen, sondern in der Zukunft.
Weil das war ja eigentlich kein Video über Futures, sondern ich habe euch das ja oder dir geschickt aus einem anderen Grund. Es ging nämlich in dem Video auch um Bitcoin und wahrscheinlich auch um philosophische Aspekte. Das hatte zumindest Roman 2021 auch schon in seinem Portfolio. Aber du hast dich dann an diesem einen Ding aufgehalten und warst überhaupt nicht mehr offen für irgendwas anderes, was Bitcoin betroffen hat. Aber siehst du das im Nachhinein so?
Also ich finde, das ist ein schönes Beispiel für, bei allen neuen Sachen muss man, also bei neuen Sachen ist es immer wichtig, dass man irgendwie den richtigen Zugang kriegt zu allen neuen Sachen. Was weiß ich, beim Schwimmen gehen geht's los. Viele Leute, die Probleme beim Schwimmen haben am Anfang, sind einfach falsch ins Wasser gesprungen, haben sich verschluckt. Trauma. Oder sowas. Oder dann wird's schwieriger. Und für mich war es wirklich so, okay, die schickt jetzt ein Video. Erste Video überhaupt. Ist tierisch begeistert von diesem Video. Und er kriegt eine der schönsten Formeln in der Ökonomie einfach nicht kohärent oder benutzt eine falsche Formel. Und vielleicht war es sogar noch schlimmer, als ich dann gesagt habe, ja, Video, bla bla bla. Ich habe es jetzt nicht so diplomatisch ausgedrückt. Aber das Video fußt halt auf falschen Annahmen, auf falschen Formeln, auf einfachen Formeln, die falsch falsche Formeln für etwas, wo es eigentlich gute Konzepte für gibt.
Ja, aus deiner Sicht.
Und der Finanzamt sagt es ja genauso. Also, okay, der Finanzamt sagt es ja. Also wenn mir jemand jetzt ein Future anbieten würde, der irgendwie doppelt so teuer ist wie der aktuelle Bitcoin-Preis, sage ich ja. Tauschen war, dann kaufe ich den Bitcoin jetzt und dann mache ich Wahnsinnsgewinne.
Und das hatte dann Auswirkungen auf deine weitere Bitcoin-Reise, weil du gedacht hast, okay, Bitcoiner verstehen Ökonomie nicht? Oder was hast du dann für dich mitgenommen nach diesem Future-Video?
Nee, für mich war eigentlich schlimmer deine Reaktion auf meine Kritik.
Okay,
weil das war diese, so eine Art von Reaktion à la, ja, du verstehst es ja nicht. Und ich verstehe auch vieles nicht, aber wenn es um Future geht, dann, wenn es um Futures geht, um Future Trading und so weiter, dann verstehe ich, also diesen Teil verstehe ich tatsächlich. Und da kann ich ein, also wenn man so eine ganze Argumentation auf etwas fußt, wovon ich tatsächlich was verstehe. Und das Futures haben ja dann nichts mit Bitcoin an sich zu tun, weil das ist ja, werden ja auf dem Future-Markt gehandelt und so weiter. Und ich glaube, das war ein sehr holpriger Start, weil, wie gesagt, mit allem, wenn du irgend sagst, okay, da habe ich jetzt tatsächlich Zugang, aber da würde ich jetzt total gerne anfangen zu kritisieren, weil es tatsächlich falsch ist. Also bin ich mir 99% sicher, es ist auch nicht so eingetreten, weil es diese Future, die er gesagt, von denen er gesprochen hat, auch gar nicht gab. Und das dann, wie gesagt, dann ging es schon sehr holprig los.
Ja, und jetzt haben wir aber 2025, also wir sind jetzt 4,5 Jahre später ungefähr. Und mittlerweile hat Roman ja, ich würde sagen, über 200.000 Follower. Ja. Wahrscheinlich 250.000, weiß ich jetzt nicht genau. Damals unter 100.000. Das heißt, in der Zwischenzeit ist ja relativ viel passiert, auch was den Zuspruch betrifft. Natürlich gibt es immer wieder Kritik an ihm oder den Inhalten. Das kennt wahrscheinlich jeder, der in der Öffentlichkeit steht. Aber irgendwas hat er ja richtig gemacht. Und es geht ja in den meisten Videos nicht um Futures. Es ist hat ihm nochmal eine Chance gegeben zwischendrin?
Nee, tatsächlich nicht.
Wegen diesem einen Video oder hat es noch andere
Gründe? Also es ist ja eigentlich grundsätzlich so. Du hast ja eine limitierte Anzahl an Minuten am Tag und eine limitierte Anzahl an Aufmerksamkeit. Und dann ist die Frage, wem schenke ich meine Aufmerksamkeit? Und es ist ja jetzt nicht so, dass es in YouTube nicht genug Leute gibt, die dir was Interessantes erzählen wollen. Mhm. Und das heißt, ich habe Alternativen zu Roman.
Hast du denn mal in andere YouTube-Kanäle, die Bitcoin behandeln, geguckt? Oder
also es gibt einen wahnsinnig guten Podcast, der heißt Bitcoin kurz erklärt. kann ich ja jedem empfehlen.
Das ist meiner übrigens.
kann ich jedem empfehlen. Nicht direkt in die YouTube/Podcast-Universen, in denen ich mich aufhalte, kommen oft Bitcoiner, Bitcoin-Fans und reden darüber, und das höre ich mir eigentlich immer sehr gerne an. Und dann habe ich auch eine Bitcoin-Aktivistin, sage ich jetzt mal, in meinem engeren Freundeskreis, die mir grundsätzlich immer die Inbox voll.
Ja, aber lange nicht mehr, oder? Das ist doch schon lange her, dass ich dich mit Bitcoin-Content.
Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass wenn was richtig Aufregendes gibt, was richtig Gutes, nicht so dieses, ja, ist in den Top 10%, sondern in den Top 1%, dass ich das von dir auf jeden Fall weitergeleitet bekomme.
Okay. Aber hast du zwischendrin dann gedacht, okay, es nervt, oder hast du das alles irgendwie gut verdaut, würdest du sagen?
Es hat total genervt. Also das habe ich schon gedacht. Aber auch da wieder Krypto und Bitcoin. Es war ja jetzt nicht so, dass meine Kritik nicht unberechtigt war, weil du ja tatsächlich so 3/4 des Anfangshypes hinter dir gelassen hast und gesagt, ja, ich kann mich auch erinnern, wir hatten lange Diskussionen über das Metaverse, wo ich eigentlich immer dagegen war, dann auch irgendwann investiert habe. ist auch alles steuerlich jetzt abgeschrieben. Und das heißt, es ist ja nicht so, dass all meine Kritik falsch war. Also zumindest die Anfangskritik, so 3/4, sind wir jetzt zumindest auf der gleichen Seite.
Ja, ich habe mir vor dem Gespräch auch Gedanken gemacht, ob es etwas gibt, was ich bereue im Umgang mit Freunden, Familie und so weiter. Und tatsächlich ist es die Anfangsphase. Weil ich war so gehypt, ich war so euphorisch, ich war aber auch komplett überflutet von Informationen, konnte einiges noch gar nicht so wirklich einordnen. Und dass ich da so euphorisch war bei diesen, jetzt würde man sagen, Shitcoin-Projekten, die vielleicht an sich eine Berechtigung haben, also diese Everdome, MetaHero und so, die ich ja so gehypt habe anfangs. Das sind ja interessante Projekte, aber die brauchen halt alle keinen Token. Das ist halt der Punkt. Und das ist etwas, was ich vielleicht zu spät eingesehen habe oder zumindest sehr schmerzhaft dann irgendwann eingesehen habe, als ich gesehen habe, okay, der Token ist tot. Das wird nichts mehr. Das Investment ist abgeschrieben, das stimmt, ja.
Wobei ich finde das ein bisschen leid. Rückwirkend gar nicht, fand ich gar nicht so schlimm. Also rückwirkend betrachtet. Also dass
man so begeistert hast.
Ist. Da bin ich relativ unemotional. Okay. Dass ich da Geld verdiene, da bin ich unemotional. Ich fand tatsächlich schlimmer, dass ich hier meine Expertise über Futures ja, okay, erklären wollte.
Und die ich nicht gesehen habe.
Das einfach ignoriert. Ja. Das fand ich, also ja, Geld verlieren, das, also da bin ich relativ unemotional. Das ist ja meine Entscheidung und für 20 Minuten hat sich das wahnsinnig super angefühlt. Und ich habe ja auch selber viel gelernt, auch in den letzten 5 Jahren, auch über Investitionen. Und man sollte nie in was investieren, woran man nicht glaubt, man gar nicht glaubt. Und in viele der Sachen habe ich gar nicht geglaubt. Da habe ich gedacht, ah, komm, jetzt, nee.
Und, ja. Ob du in Bitcoin investierst oder nicht, darüber sprechen wir gleich noch. Punkt Futures. Also du hast, höre ich das richtig raus, dass du dich in deiner Expertise nicht gesehen hast und dass das eigentlich der eigentliche Punkt war, weshalb du dann die Blocktrainer beziehungsweise Bitcoin in den Rücken gekehrt hast. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, und das geht weiter als Futures. Das geht, also grundsätzlich ist es ja so, wenn das Neues ist, versucht man ja erstmal an was Altes, was man kennt, anzudocken. Und da ist der Bitcoin-Space ja schon nicht nur ja grüne Wiese, sondern es gibt ja auch schon viele erforschte Sachen. Deflation ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, was ja jetzt nicht von Bitcoinern erfunden wurde. Also ja. Deflation, Milton Friedman war ja ein großer Fan von Deflation.
Der wir ist brauchen
ja
wirklich viel mehr Deflation. Gruß gehen raus an Leo Mattes.
Genau, Deflation, das ist auch eine schöne Formel in der Ökonomie, wo man dann ein Gleichungssystem aufstellt und am Ende kommt raus, wir sollten mehr Deflation haben. Milton Friedman, Friedmannsche Regel, wer es nachschauen möchte. Wo ich dann auch gesagt habe, ja hier, ja, das ist jetzt nicht Anti-Ökonomen, das ist einfach nur Anti das, was wir gerade praktizieren. Aber Ökonomen sind sich ja grundsätzlich nicht einig und für jede Theorie gibt es mindestens fünf Ökonomen, die super finden. Und das war für mich eigentlich nerviger schlechter, dass ich immer wieder gesagt habe, ja, ist interessant, aber ist jetzt zum einen auch schon sehr gut erforscht und zum zweiten auch jetzt nicht Anti-Ökonomie, sondern mehr, ja, es gibt 5 Modelle und ich finde jetzt das gut.
Was ist denn deine Sichtweise auf Deflation beziehungsweise auf Bitcoin, auf ein begrenztes Geldsystem? Macht das Sinn für dich?
Ja und nein. Also grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass wir Inflation brauchen. Also dieses 2%-Ziel und so ist ja auch komplett willkürlich. Das hat sich mal irgendeiner in Neuseeland ausgedacht. Sagt er ja zwischen 2 und 3 und in Australien sagen sie 3% wollen wir, in den USA sagen wir 2%. Vollkommen willkürlich. Ich erkenne an, dass es immer, wenn es Deflation gab, dass das Land ziemlich übel aussah. Also das
Deflation.
War Deflation. USA in den 20er Jahren war eine starke Deflation, wo ja dann auch Hayek irgendwann gesagt hat, ja, vielleicht muss der Staat doch irgendwie Geld drucken, um hier durchzukommen.
Das ist auch was, was Bitcoiner zum Beispiel einen Hayek dann auch stellenweise kritisiert. Wir wollen gar nicht
diskutieren,
aber
also okay. Ich finde ja eigentlich am spannendsten, wenn man einfach Ökonomen bezeichnen ja Preisstabilität als 2%
Inflation.
Ökonomen sind wahnsinnig schlecht, irgendwas zu einem Namen zu geben. Ist eine Katastrophe. Und Vollbeschäftigung ist 5% Arbeitslosigkeit. Also es ist eine Katastrophe. Aber grundsätzlich finde ich eigentlich die Idee, dass die Preise immer gleich sind, schön. Deflation an sich, also wie gesagt, dadurch, dass es bisher immer, wenn es Deflation gab, sah es nicht gut aus. Oder in den meisten Fällen. Das kann aber auch daran liegen, dass die Inflation immer nur kommt, wenn es nicht gut aussieht. Also das ist ja noch keine Kausalität. Aber das muss man anerkennen, dass es bisher keine Beispiele gab. Ich glaube grundsätzlich, dass der Staat irgendeine Möglichkeit haben sollte. Und da bin ich mit John Maynard Keynes, nicht mit den Keynesianern. Keynes ist ja in dem Sinne kein Keynesianer. Dass es immer mal wieder Krisen gibt, wo die beste Möglichkeit aus der Krise zu kommen einfach ganz, ganz viel Geld oder ganz, ganz viel Geld in die Bevölkerung bringen. Aber dass diese Krisen nicht so häufig sind und dass wir wahnsinnige Anreizprobleme bei Politikern haben und dass man sagen sollte, okay, diese Krisen kommen alle 30 Jahre, alle 40 Jahre und dann machen wir es und sonst drucken wir kein Geld. Also da bin ich in der Schiene, also so ein bisschen von allem.
Aber so, wie du es gerade beschrieben hast, wie du es dir wünschst, war es ja in der Realität nie.
Nee, war es auch nie.
Okay, aber ich will auch gar nicht inhaltlich in das Thema einsteigen, weil ich glaube, sonst kommen wir heute nicht mehr aus dem Gespräch raus. Aber würdest du sagen, dass deine Promotion einen großen Einfluss darauf hatte, wie du Bitcoin heute wahrnimmst?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Weil ich bin jetzt selber Ökonom. Und als Ökonom verteidigt man grundsätzlich erstmal die anderen Ökonomen, wenn sie falsch verstanden werden. Und ich glaube, dass Ökonomen an sich wahnsinnig missverstanden werden. Grundsätzlich. Das ganze Fach wird komplett missverstanden.
Was denn genau?
Also zum einen denkt man bei Ökonomen immer an Leute, die sich mit Inflation beschäftigen. Und das ist vielleicht 1% oder 5%. Das sind Makroökonomen. In der Realität sind die meisten Ökonomen irgendwelche Ökonometriker, die bei Amazon sitzen und Elastizitäten ausrechnen.
Okay.
Das zweite Missverständnis ist, und habe ich jetzt auch die Tage wieder in der Zeit gelesen von irgendeinem Artikel über Bitcoin, wo drauf steht, alle Ökonomen sind sich einig. Und dieser Satz ist an sich schon so falsch, weil sich Ökonomen nie in irgendwas einigen.
Hast du den Artikel dann weitergelesen oder war es dann fertig?
Ich habe den auch weitergelesen. Und es war, also da waren dann auch wieder Ideen. Aber ja, alle vier verschiedene Meinungen, außer einer war bei Harvard, dann hast du 5 Meinungen. Also das ist grundsätzlich ein Fach, wo wahnsinnig viel über Weltanschauung diskutiert wird. Und
wir Bitcoiner, wir sagen ja gerne, je mehr jemand mit seinem Fach verheiratet ist, in dem Fall mit Ökonomie oder mit Volkswirtschaftslehre, desto schwieriger ist es, sich auf Bitcoin einzulassen, weil man vieles irgendwie vergessen muss, was man gelernt hat.
Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dadurch, dass Ökonomen so eine wahnsinnige große Breite an Weltanschauungen haben, von Milton Friedman, der sagt, wir brauchen Deflation, zu Modern Monetary Theory, die sagen, ja, Inflation gibt's ja gar nicht, glaube ich, dass Bitcoiner im Großen und Ganzen ein Teilgebiet, also eine Gruppe an Ökonomen abdeckt oder
also
einkriegen.
Österreichische Schule.
Im Alten würde man sagen die österreichische Schule, aber auch mit moderneren Ökonomen. Also mein Makroökonomie-Professor an der Uni war auch kein Fan von Inflation, sagte Deflation. Mit dem Deflation-Argument kriegst du ja so wahrscheinlich so 30%. Oder in der Vergangenheit waren ja auf Milton Friedmans Seite waren ja 20-30% der Ökonomen. Das ist ja schon Mainstream. Das war jetzt nicht das bekannteste Modell oder das, was sich durchgesetzt hat, aber Milton Friedman ist schon Mainstream. Und deswegen glaube ich, dass da ein Missverständnis gegenüber den Ökonomen steht, dass Ökonomen an sich, also dass es genug gibt, die Deflation sehr interessant finden, genug gibt, die auch Bitcoin interessant finden können, aber wenn du dann so von vornherein sagst, ja, wir widersprechen der Ökonomie, und der Nuancen gar nicht bewusst bist, die Ökonomie bietet, ja, dann ist es schwierig, da eine Brücke zu bauen.
Ich habe vor dem Gespräch die Community gefragt, auf Substack und auch auf YouTube, ob es denn Fragen gibt. Und die möchte ich dir jetzt stellen. Okay. Also kurze Fragen. Auch zum Thema Ökonomie und dein Verständnis vom Staat und so weiter. Mr. Don Bitcoin hat auf YouTube gefragt, wenn man dem Staat nicht vertrauen kann, siehe Rente, wie soll man deren Geldsystem vertrauen?
Das ist eine gute Frage. ich glaube, dass wenn wir dem Staat null vertrauen, haben wir wahrscheinlich sogar noch viel schlimmere Probleme als das Geldsystem.
Das musst du erklären.
Also ich glaube, Staat an sich funktioniert nur mit einer gewissen Art an Vertrauen. Und wenn wir sagen, wir vertrauen denen gar nicht mehr. Aber momentan vertraut man dem Staat ja. Also in dem Moment
Bitcoiner
jetzt nicht,
eher nicht.
Ja, aber auch nicht null. Auch nicht null. So ein bisschen Vertrauen ist ja auch da. Du vertraust ihm zum Beispiel, dass er dich verteidigt.
Naja, zwangsläufig.
Du vertraust
dich. Weil es ihn gibt.
Ja, aber du kannst ja auch zum Prepper werden. Zum Prepper mit Waffen und so weiter, dass du sagst, ich möchte nichts mit dem Staat zu tun. Also ich möchte auf null mich auf den Staat verlassen. Dann funktioniert aber die Gesellschaft nicht. Und wenn keiner mehr auch nur ein bisschen Vertrauen in den Staat hat, unabhängig davon, dass ich total der Meinung bin, dass ein gewisses Misstrauen in den Staat durchaus vernünftig ist und dass ich auch durchaus verstehe, warum man mittlerweile dem Staat nicht mehr so stark vertraut. Aber ein bisschen Vertrauen brauchen wir, sonst funktioniert die Gesellschaft gar nicht.
Was hältst du vom Libertarismus?
Finde ich ein interessantes Gedankengut. Finde ich, wir sollten mehr in die Richtung gehen, aber nicht ans Ziel kommen. Also ich finde, das ist zu wenig Libertär. Also ein bisschen ist es so wie mit Jetzt mache ich was ganz viele erzürnt. So ein bisschen so wie mit der Linkspartei. Ich finde zum Beispiel zu einem gesunden Staat gehört so 5, 6, 7% Linkspartei, die sich wahnsinnig stark für irgendwelche Minderheiten einsetzt oder für irgendwas einsetzt, womit die anderen nichts ankönnen, aber die zumindest auch laut sind und so ein bisschen ihr Gedankengut eingeben. Das sollten wir auf keinen Fall so machen. Aber zumindest die Ideen, immer mal wieder kommt auch eine gute Idee, finde ich. Und so fände ich, wenn man sich sagt, so, wie sollte das Parlament aussehen, würde ich sagen, ja, es sollten 5, 6, 7% Linkspartei und so 10, 15% libertäre Partei, die total gerne den Rotstift ansetzt und überall sagt, brauchen wir nicht, wird gekürzt. Das wäre so mein idealer Bundestag, wo ich sage, die Ideen finde ich schon mal sehr spannend. Ich finde in vieler Hinsicht auch, sollte man auf sie hören, die Welt würde besser aussehen, wenn wir den Libertären mehr Aufmerksamkeit schenken würden, aber nicht die volle Aufmerksamkeit.
Also du wünschst dir quasi die Mitte der Gauss-Glockenkurve, wenn wir jetzt den Bundestag sehen, aber mit extremen Kräften, die links und rechts dran ziehen, um alle wieder in die Mitte zu bringen.
Genau, so ein bisschen. Wobei ich jetzt, Libertäre sind ja weder links noch rechts, sondern mehr so daneben.
Wir wollen keinen Staat.
Genau, wir wollen keinen Staat.
Wir wollen das nicht.
Und die Linken wollen dann, wir wollen mehr Staat und die Rechten wollen ja rechts, also
auch mehr Staat.
Ja, in mehr Staat da, weniger Staat. Und dass man sich dann quasi zusammensetzt und sich auf irgendwelche Kompromisse werden ja immer als fürchterlich angesehen. Aber ich glaube, wenn man jetzt plötzlich mit Libertären und auch mit Rechten und mit Linken Kompromissen machen würde, könnte es sein, dass was komplett Furchtbares rauskommt. Aber es könnte auch sein, dass genau die richtige Nuance getroffen wird.
Es gibt eine weitere Frage von Asador auf Substack. Macht dir etwas Bestimmtes an Bitcoin Angst? Weil oft ist es ja so, dass man Dinge ablehnt, vor denen man Angst hat, auch wenn es unterbewusste Ängste sind.
Macht mir etwas an Bitcoin Angst? Also an Bitcoin selber? Also mich verwirren manche Sachen. Also wobei ich mich dann auch frage, wie soll die Realität sonst aussehen? Also mich verwirrt dieser Hype um die Anonymität des Gründers.
Das verwirrt dich.
Also ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, aber dann auch wieder nicht. Weil wenn man an etwas glaubt, möchte man auch wissen, wo es herkommt oder nicht.
Ja, aber wenn du es einfach nicht weißt.
Ja, aber ich würde es ja gerne herausfinden.
Kannst du ja machen, kannst dich auf die Suche gehen.
Ja, ich kann mich auf die Suche gehen. Aber dass das so okay ist, dass man daraus ein Mysterium macht, habe ich zumindest das Gefühl. Dass es viele Bitcoiner eigentlich toll finden, dass man nicht weiß, wer Satoshi ist.
Ja, die Bitcoiner argumentieren ja eher so, dass es sogar wichtig ist, dass man nicht weiß, wer Satoshi ist, weil die Person oder die Gruppe, die könnte ja sonst eingesperrt werden, verurteilt werden oder umgebracht werden. Also vielleicht ist das ja auch passiert in der Vergangenheit, wissen wir alles nicht. Wir wissen ja nicht, wer die Person ist oder die Gruppe oder das Wesen. Und das ist das Gute, weil dieses Wesen verschwunden ist aus Bitcoin, ist Bitcoin unangreifbar. Und das ist ein Teil der Dezentralität, ein essentieller. Das ist die Argumentation.
Also ich verstehe auch die Argumentation. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man religiöse Menschen fragt, möchtest du Jesus kennenlernen? Und dann sage ich, ja, ich möchte Jesus kennenlernen. Und dann sagen die, ja, aber das könnte ja das Mysterium von Jesus wegnehmen. Und dann sage ich, ja, aber ich möchte ihn trotzdem. Also vielleicht war er auch ein cooler Typ. Vielleicht.
Das heißt, du würdest gerne Satoshi Nakamoto kennenlernen?
Ich würde ihn kennenlernen, mich mal in eine Bar setzen, 2, 3 Kaltgetränke trinken.
Ja, vielleicht hört er dazu.
Genau. Ist ja Weihnachten, Weihnachtspunsch.
Ja, und Kontaktinfos verlinken wir in den Shownotes.
Genau. Ich würde auch gerne Jesus mal kennenlernen. Hätte Jesus kennengelernt. Einfach mal so. Ja, dieses.
Na, da gibt es ein paar Bitcoiner, die würden sagen, das kannst du jetzt auch machen. Da schicke ich dir noch ein paar Links.
Wie jetzt Satoshi oder Jesus?
Jesus.
Ja. Okay.
Okay, kommen wir zum Status quo, was Bitcoin für dich heute ist. Jetzt hatten wir ja 4 Jahre, mit Disput mal mehr oder weniger. Ich würde fast sagen, in den letzten Monaten war es eher ruhig. Hast du auch so empfunden?
Also, Ich schaue ja jetzt jeden Tag um 12 Uhr den Bitcoin-Preis an, weil ich ja noch eine Wette am Laufen habe.
Oh, okay, ich verstehe.
Und war sehr nervös.
Darüber reden wir gleich.
Da war sehr nervös. Aber was ist Bitcoin?
Was ist Bitcoin heute für dich?
Also dieses Jahr war bei mir auch so drunter und drüber, dass ich mich praktisch nicht... Also es ist da. Es ist da, es ist existiert.
Und welche Bedeutung hat es für dich in deinem Leben? Hat es überhaupt eine Bedeutung?
Ich habe es in meinem Portfolio.
Hast du? Immer noch?
Ja. Ich musste ja viel verkaufen, aber Coins an sich muss man ja nicht verkaufen. Die kann man ja mitnehmen. Aber ich, was ich einen unterschätzten Nachteil finde, das verstehen Bitcoiner nicht, aber ich als einer, der nicht so enthusiastisch ist, diese ganze Stalb, diese Sachen zu kaufen. Und in dem Moment, in dem es in meinem Investmentportfolio so ETFs gab, wo man mit einem Klick was kaufen konnte, war ich sofort dabei. Aber dann diese Coins zu kaufen und dann brauchst du noch eine Wallet und dann musst du die da drauf tun und dann musst du gucken, was mache ich mit der Wallet. Super nervig. Ja, deswegen habe ich so halbe-halbe. Der Nachteil ist natürlich, wenn man die USA verlassen muss, muss man alle seine ETFs verkaufen. Was jetzt für mich zum Vorteil war, weil ich den ETF relativ teuer verkauft habe.
Ja, aber der Gedanke bei Bitcoin ist ja, dass du selbst deine Bitcoin halten kannst und zwar unabhängig von Banken, Staaten, Drittparteien. Aber es ist für dich anstrengend, habe ich das richtig gehört?
Es ist auf jeden Fall nervig. Also das ist für mich so kein positiv. Ich finde, Bitcoin hat positive Eigenschaften, aber das ist jetzt für mich einer, ja, ich glaube, in dem Moment, in dem wir keine Banken mehr vertrauen können, gar nicht mehr, haben wir ganz andere Probleme.
Und dann, dann willst du doch Bitcoin haben, oder nicht? Oder Gold?
Ja, oder es bricht ein Bürgerkrieg los.
Ja, dann ist dir dein Vermögen egal, glaubst du wirklich?
Ja, dann ist das Vermögen ist nicht egal, aber dann ist auch die Frage, ob es jetzt im Bürgerkrieg, ob noch jemand Bitcoin haben möchte oder nicht. Oder ob wir dann froh sind, wenn wir genug Waffen zu Hause haben, weiß ich nicht. Aber das ist dieses Grundvertrauen, was ich in das System habe, weil... Mhm. Nicht, weil ich grundsätzlich an Mensch, also dem System vertraue, sondern weil ich einfach glaube, wenn gewisse Hürden nicht mehr da sind, dann bricht eh alles zusammen.
Mhm. Aber irgendwann wird es auch wieder aufgebaut. So zeigt zumindest die Geschichte der Menschheit. Es gab immer mal wieder Phasen und dann wollen wir vielleicht Bitcoin haben. Glaubst du nicht?
Vielleicht auch nicht.
Und das ist der Grund, warum du einen Teil in Selbstverwahrung hast, obwohl es nervig ist? Oder wieso hast du dir den
Teil, dass ich
Stress angetan?
Diversifiziere. Weil ich das auch mal ausprobieren wollte, wie nervig das ist. und es ist super nervig. das macht mir keinen Spaß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das total toll finden.
Ja, ich diese zum Beispiel.
Mir macht Spaß, wenn ich alles in einem Portfolio habe, einmal im Monat gucke, okay, da habe ich die Aktie, da habe ich die Aktie, habe ich den ETF und dann kann ich es vergleichen und so. Und nicht immer gucken muss, okay, wie viel hatte ich jetzt auf der Wallet?
Ja, eine der aufregendsten Dinge, die ich 2021 gemacht habe, war meine erste Bitcoin-Transaktion. Und da war ich fast schon ein bisschen traurig, weil ich war alleine zu Hause und konnte es mit niemandem teilen und ihr habt euch nicht dafür interessiert. Also und ein guter Freund von uns, ihr habt euch einfach null dafür interessiert. Und dann saß ich da noch, geil, wie krass ist das? Hab dann noch verfolgt, wie lange es gedauert hat, bis die Transaktion dann wirklich in den Blog geschrieben wurde. Es war großartig, aber für mich ist es nervig, okay.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal einen Bitcoin, oder nicht einen Bitcoin, aber so Satoshis bekommen. Und dann nach einem Monat wurde die Wallet abgesetzt und dann brauchte ich eine neue.
Ja, das war die Blue Wallet, die hat ja die Lightning-Funktion
Und dann brauchte ich eine neue Wallet und jetzt hoffe ich mal, dass es die neue, die ich vor 2 Jahren installiert habe, immer noch gibt.
Was hast du denn installiert, weißt du das noch?
Das Wallet auf Satoshi?
Ja, okay, das ist schwierig, das ist regulatorisch schwierig. Also vielleicht sollst du dir nochmal eine neue Wallet suchen.
Sie ist super nervig, weil ich war dann ja auch zu, hast mir das dann gesagt und dann habe ich gesagt, ja gut, habe ich es vergessen. Und dann da musste ich irgendwem eine E-Mail schreiben. Und die haben mir dann, weil die Wallet, ganz interessant. Und dann habe ich dann mit irgendwem gequatscht. Und dann haben die mir das aber auf die andere Wallet überwiesen.
Ja, ja.
Also dann, ich hatte das zwischendurch wieder. Vielleicht ist jetzt auch wieder weg.
Ja.
Und da lobe ich meinen.
Wir gucken heute Abend in deine Wallet aus Satoshi.
Wenn ich das Passwort noch weiß.
Wie viele Stunden würdest du sagen, hast du dich bisher mit Bitcoin beschäftigt?
Im Leben?
Ja. Och. Aber so wirklich richtig. Nicht nur so eine Schlagzeile gelesen, sondern dich hingesetzt, mal ein Video geguckt, ein Buch gelesen, mit mir geredet.
Den Newsletter abonniert.
Den Newsletter abonniert, genau.
Ich glaube, ich habe ein Buch gelesen.
Welches?
Pritzker?
Jan Pritzker, Bitcoin entdecken, kann das sein?
Ich weiß nicht, was so ein dünnes blaues.
Inventing Bitcoin.
Irgendwie sowas, ist genau. Technisches Buch.
Das fandst du auch gut.
Das fand ich auch gut. Kam auch keine Futures-Formeln vor.
Das wäre ja ein technisches
Buch. Genau, das war fand ich
oder die Philosophie von Bitcoin.
Auf jeden Fall unter 1000 Stunden, vielleicht.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du 1000 gesagt hast.
Ich hatte ja dann noch einen Professor an der Uni, der dann einen Kurs über Krypto gemacht hat, weil er so viel Geld verloren hat, dass er mal wissen wollte, warum. Mit dem habe ich noch ein bisschen, aber auch nicht viel gearbeitet. Ich würde sagen, dreistelliger Bereich. Ich lese ja auch immer alle Artikel, die es auf den Medien gibt,
was denn
mit
für
denen
welche?
Ich abonniere, die da kommen, lese ich eigentlich immer über Bitcoin.
Aber was sind denn das für Artikel?
Also alles mögliche Artikel.
Von der Tagesschau.
Die Medien, die ich konsumiere, umfasst, ich glaube, in Deutschland vorwiegend die Zeit. Mein Vater hat die abonniert und immer, wenn ich zu Hause bin, lese ich immer durch. Und wenn es da über Bitcoin gibt, interessiert mich. Wall Street Journal, weil es halt so billig ist, habe ich es immer noch und die haben auch viel. Der Economist schreibt ja auch immer wieder über den Bitcoin. Das lese ich eigentlich immer. Mhm. Aber ja, vielleicht 100, 200.
Und kannst du dir vorstellen, dass in diesen Artikeln auch viel Falsches drin stand?
Grundsätzlich, also ja, weil im einen stand auf jeden Fall, alle Ökonomen sind sich einig. Und das ist auf jeden Fall falsch.
Falsches über Bitcoin. Falsche Einschätzungen von Journalisten.
Das kann ich mir vorstellen. Absolut.
Und glaubst
aber die waren ja nicht alle Bitcoin-kritisch. Also das waren ja vorwiegend. Also ich glaube, The Economist, klar, ist biased Richtung Ökonomen an sich. Wall Street Journal ist biased zur Wall Street, die aber ja auch noch keine klare Richtung hat. Also ich glaube, momentan mag sie Bitcoin. Und die Zeit ist ja ein bisschen von allem, weil sie ja auch einen Bitcoin-Befürworter an der Spitze oder in einem Resort hat. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass da auch vieles Falsches drin war, ja.
Okay. Es gibt noch eine gute Frage von Asado auf Substack. Weshalb konsumierst du keine Bitcoin-Podcasts? Was kann wichtiger sein als die zukünftige Kaufkraft?
Ah, vieles. Da kann man als Ökonom auch sagen, dass die aktuelle oder die Happiness im Jetzt, einfach, dass man einfach was Schönes hört und nicht irgendwas, warum die Welt in 3 Jahren untergeht, wenn nicht das und das passiert. Das ist einfach nicht so mein Interessengebiet.
Also du verknüpfst Bitcoin-Content mit Weltuntergang?
Oder mit Zukunft, sage ich jetzt mal.
Zukunft.
Mit Zukunftsszenarien, entweder nicht oder ja. Oder was man machen könnte, damit die Welt... Also auf jeden Fall wird ja oft hervorgehoben, dass Bitcoin ein Problem löst oder Probleme löst. Und das geht ja nicht anders, als indem man die Probleme auch bespricht. Und das heißt, es ist Bitcoin-Content an sich ist ja aufgebaut. Wir haben hier ein Problem und hier ist die Lösung und die ist Bitcoin.
Ja.
Und das heißt, man beschäftigt sich auch viel mit Problemen.
Und das willst du aber nicht.
Manchmal möchte ich mich nicht mit Problemen beschäftigen. Also manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Also es ist ja Leben, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Wenn man sich den ganzen Tag nur mit Problemen beschäftigt, deswegen gibt es ja auch Sport. Sport ist das, ich bin, kurzer Segway hier, ich muss mal ganz, ungefähr so begeistert war Nicole, aber ein Jahr lang. Die größte Erfindung in den USA ist Sports Media, wo sich jeden Tag verschiedene Leute stundenlang hitzige Debatten darüber liefern, ob jetzt ein Basketballer gerade besser ist als der andere.
Und guckst du dir lieber an als Bitcoin-Podcast?
Ich finde dieses Konzept so schön, weil es um nichts Wichtiges geht. Und das ist irgendwie doch mal schön. Also man kann doch nicht den ganzen Tag sich nur damit beschäftigen, wie schlecht die Welt läuft. Also ich, das macht mein Leben auch nicht besser. Und auch mal Content konsumieren, wo es nicht darum geht, wie schlecht die Welt ist.
Das ist spannend, dass du das so empfindest, weil ich empfinde es überhaupt nicht so. Also seitdem ich Bitcoin kenne, ist die Welt für mich viel besser. Ich bin viel positiver gestimmt, was die Zukunft betrifft. Also ich... Vielleicht lesen wir einfach unterschiedliche Dinge. Vielleicht schicke ich dir doch noch mal ein paar Literaturvorschläge.
Wer viel Positives über Bitcoin lesen möchte, dem empfehle ich den Newsletter.
Danke.
Den Newsletter Hard Money.
Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist mein Ziel, mehr Positivität in die Welt zu bringen. Ja, deswegen umso trauriger, dass du Bitcoin so negativ wahrnimmst. Aber mit Blick auf die Zeit, wir haben ja noch einige Themen zu beackern. Ja. Gibt es denn Themen, die dich bei Bitcoin besonders abstoßen und andere, die du aber gut findest?
Ja, also ich finde den Energieverbrauch nicht zeitgemäß. Also ich habe viel Strommärkte, auch meine Doktorarbeit ist über Strommärkte. Der texanische Strommarkt, von dem ja, ich glaube, 10% aller Bitcoin gemeint
wird. Der Texas ist ja ganz groß in Bitcoin, meine ich.
Genau, genau. Okay, ganz groß, wäre also die größte. Ich habe auch einen Kommilitonen, der ist jetzt groß im texanischen, oder der war groß im texanischen Bitcoin-Space. Ich habe in Texas promoviert, deswegen haben wir da, hatten wir da auch, ja, Gespräche und auch Meetings und so. Und das ist etwas, was die Welt, glaube ich, gerade nicht braucht, zusätzlicher Strombedarf. Das ist auch bei AI ein Problem in meinen Augen, dass wir gerade nicht, es gab mal Zeiten und ich hoffe, es wird auch Zeiten geben in der Zukunft, wo wir einfach sagen können, ja, Strom, super, ist zwar teuer, aber machen wir. Es hat auch Wert und ich verstehe auch das Argument des Wertes, aber ich glaube, dass wir das uns als Gesellschaft, dass das jetzt nicht der Zeitpunkt ist, wo wir die Maschinen anwerfen. Also das finde ich ein negativer Punkt. Mhm. Einen unglaublich schönen Punkt finde ich, über den eigentlich, glaube ich, zu wenig geredet wird, ist die Tatsache, dass es...
Ich bin gespannt.
Dass es vielen Ländern, Bewohnern von vielen Ländern die Möglichkeit gibt, leicht an einem globalen Kapital oder einem globalen Markt teilzunehmen. Also in Deutschland kann man ja auch schwierig amerikanische Aktien kaufen oder man muss da durch viele Sachen gehen. Aber wenn man jetzt in Nigeria ist oder so, kann man fast gar keine amerikanischen Aktien kaufen. Und das ist quasi eine Möglichkeit.
Vor allem, weil viele kein
Bankkonto haben. Genau, genau. Und das ist eine Möglichkeit, an etwas Globalen teilzunehmen. Und was können wir auch diskutieren, ist das jetzt mit der globalen Wirtschaft korreliert oder nicht? Manche sagen ja, manche nein, aber das finde ich eigentlich einen schönen Aspekt, dass man quasi etwas hat, was die Welt vereint und was vor allen Dingen auch Leute benutzen können, die nicht Konten oder große Investmentkonten haben oder so oder nicht in Ländern wohnen, wo das alles sehr gut reguliert ist. Also finde ich einen wahnsinnig schönen Aspekt.
Und wo hast du davon erfahren? Weil ich würde schon sagen, dass Bitcoiner das sehr bewusst ist und dass das auch ein großes Argument für Bitcoin ist, aus Sicht von Bitcoinern.
Ja, also es ist, aber ich finde das ist das Schönste tatsächlich. Okay. Also das würde ich auf eins setzen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich mit Bitcoinern rede, dass das auf eins oder zwei, vielleicht so auf drei, vier, fünf ist. Und das finde ich unterschätzt.
Okay, interessant. Kaufst du Bitcoin regelmäßig?
Regelmäßig nicht, nee. Also jetzt im letzten halben Jahr, ich habe mich überhaupt nicht gekauft, weil ich ja
gerade keine... Hast du vor, 2026 Bitcoin zu kaufen?
Kommt drauf an, was in 2026 passiert mit dem Preis.
Erst wenn er auf 500.000 ist, dann steigst du ein, oder?
Genau, also mein Ziel mit Krypto, mit allen Kryptowährungen ist ja immer, dass ich, wenn er hoch ist, dass ich kaufe und dass ich das quasi als Steuerabschreibung benutzen kann. Das ist das muss das Ziel sein. Und da bin ich voll dabei.
Nee, aber jetzt mal ehrlich.
Wie sich das entwickelt, ich bin relativ undogmatisch, was Investment angeht. Ich hatte mal eine Phase, wo ich nur in Sachen investiert habe, die die Welt verbessern wollten. Das habe ich auch steuerlich sehr gut abschreiben können.
Grüne Aktien, meinst du, oder was?
Irgendwas, oh, ja genau, Green Tech, all so ein Gedöns. Das hat überhaupt nicht geklappt und deswegen bin ich da jetzt sehr undogmatisch.
Okay, aber du willst uns nicht sagen, ob du jetzt nächstes Jahr Bitcoin kaufst.
Ich weiß es noch nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Welt und der Bitcoin-Preis sich entwickelt.
Okay. Apropos Bitcoin-Preis. Wir haben ja gewettet und zwar, wenn ich es richtig erinnere, am 7. Januar 2023. Ja. Das ist also sehr lange her, fast 3 Jahre.
Ja.
Und es sieht so aus, als würdest du die Wette gewinnen. Wir haben um 0,01 Bitcoin gewettet. Und es geht darum, wie hoch der Preis am 31.12.2025, also in, heute ist der 21., in 10 Tagen steht. Und ich glaube, der Break-Even ist 134.000. Also wenn der Preis bei ca. 134.000 drüber ist, würde ich gewinnen, weil ich habe einen Preis von ca. 190.000. gewettet und du hast 69.000 gewettet. Ich habe jetzt nachgeschaut, wo der Bitcoin-Preis am 7. Januar 2023 stand. Und er lag bei circa 17.000 Dollar. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Auf jeden Fall war er sehr niedrig. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass du 69.000 gewettet hast. Denn eigentlich ist es schon relativ hoch. Also was hast du dir bei deinem Wetteinsatz gedacht?
Ah gut, es ging ja nicht nur darum, den Preis zu wetten, sondern auch zu tippen, sondern auch möglichst nah an deinen okay. Sachen zu sein. Mhm. Also das hat schon eine Rolle gespielt. Ich habe mir gedacht, okay, du wirst jetzt wahrscheinlich, ich habe den höchsten jemals, ich glaube, ich habe den All-Time-Peak gewettet und dann irgendwie noch 100 Euro und 100 Dollar
drauf getan,
weil ich mir gedacht habe,
Allzeithoch.
Mhm. Okay, du wirst wahrscheinlich mehr sein und wahrscheinlich, grundsätzlich bin ich pessimistisch. Ich glaube grundsätzlich, dass er niedriger ist, als du dachtest. Und das heißt, erstmal war die Frage, was tippst du? Mhm. Und ja, hat für mich Sinn gemacht, dass er jetzt nicht viel höher ist, als er schon mal war. Und zwischendurch war er auch viel höher.
Hat dich das überrascht? Weil eigentlich hätte das ja gegen deine Annahme.
Ja, also es sind in den letzten zwei Jahren, Moment, drei Jahren, viele Dinge passiert, die mich überrascht haben.
Unter anderem der Bitcoin-Preis bei, ich glaube, 126.000
war das hoch. Hat mich nicht so überrascht gegeben der Sachen, die passiert sind. Aber die Sachen, die passiert sind, haben mich überrascht.
Was denn zum Beispiel in den USA?
Also ich glaube, dass ein großer Teil des Bitcoin-Hypes damit zu tun hat, dass Trump gewonnen hat. Also ich habe irgendwann mal meinem Boss gesagt, ich habe in den USA gelebt, in Boston. Das heißt, da hat niemand für Donald Trump gewählt. Und ich habe gesagt, als ich vorher gefragt wurde, sagt er, ja, was ist denn, wer hoffst du denn gewinnt? Und dann sage ich, ja, also für meine Wette wäre es besser, wenn Harris gewinnt, weil ich glaube nicht, dass der Bitcoin-Preis dann in diese Sphäre gegangen wäre. Und dann hat Trump gewonnen und habe ich ihm gesagt, ob ich jetzt meine Wette gewinne, und sieht aber so aus, dass es noch geklappt hat.
Also ja, das ist etwas, was die Bitcoiner gerade in Gedanken lässt. Also viele haben gedacht, dass der Bitcoin-Preis sich ganz anders entwickelt. Ich habe es auch gedacht. Ich hatte auf viel höhere Preise gesetzt. Aber schauen wir mal. Wir haben noch 10 Tage Zeit. Es gibt noch einzelne Personen, die glauben, dass ich die Wette gewinne. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr. Was hast du denn in der Zeit gedacht, als der Bitcoin-Preis wirklich auf 126 gegangen ist? Hast du dann vielleicht auch kurz gedacht, vielleicht ist ja was dran, was die Bitcoiner sagen, und das Ding wird immer weiter steigen?
Oder also kam dir der Gedanke nicht so, also ich glaube, der war auch, da war ich gerade auf Reisen, als der so hoch war oder so. Und das habe ich wenig mitbekommen. Ich habe nicht mitbekommen, dass er auf 126 war. Ich habe immer so 120 und 120 sind ja dann noch 10% Buffer zu meinem Preis.
Also du hast nur an die Wette gedacht.
Alles andere ist mir, also ich habe nur an die Wette gedacht. Also das ist ja erstmal das, was die meisten, also den größten Einfluss auf mein persönliches Leben hatte erstmal, war der Preis. Also der Wettpreis. Ob das jetzt, also ab dem 1. Januar kann er von mir auf 500.000 hochgehen. Bis dahin bitte noch unter 134 bleiben.
Okay, also ich sehe schon. Es geht nur um die Wette, es geht nicht um Bitcoin.
Also dieses Jahr ist bei mir genug passiert, als dass ich da irgendwie, da hatte ich andere Sorgen.
Kannst du dir vorstellen, dass der Bitcoin-Preis auf 1 Million geht in den nächsten 10 Jahren?
Ja, das halte ich aber nicht für wahrscheinlich. Also nicht so für wahrscheinlich.
Ist möglich, aber nicht wahrscheinlich.
Möglich, aber nicht wahrscheinlich.
Wie unwahrscheinlich ist es für dich? Kannst du das quantifizieren?
Nee, einstellige Prozentzahl.
Okay. Dann kommen wir nochmal zurück zum Thema Bitcoin und Freundschaft. Hast du das Gefühl, dass Bitcoin einen Einfluss hatte, vielleicht sogar einen negativen Einfluss auf unsere Freundschaft?
Ja, negativ, wobei ich das tatsächlich nicht glaube, dass es an Bitcoin liegt, sondern dass es daran liegt, dass, also Freundschaften verändern sich ja, es gibt ja immer wieder andere Dynamiken, und eine bekannte Dynamik ist, eine Seite kriegt Kinder. Das macht ja auch wirklich alles anders. Und ich habe jetzt für mich gelernt, dass eine andere Dynamik ist, dass eine Seite Aktivistin wird. Und
würdest du mich als Aktivistin bezeichnen?
Im großen Kontext des Aktivismus glaube ich schon, ja. Okay. Also für mich ist Aktivist jemand, oder was ich bei Aktivisten beobachte und bei jeder Art von Aktivist, kannst du es auch Gläubiger nennen oder so, also in dem Bereich ist das, als Aktivist sein ist ein bisschen so zu sein wie so ein Hammer. Und wenn man der Hammer ist, sieht man überall Nägel. Und hat so viel Energie, und das war ja auch schön, also du hattest ja auch wahnsinnig viel Energie, und wir saßen da einfach nur so, na komm, jetzt nicht schon wieder über Bitcoin. Ich so, ja, und weil du bist der Hammer und willst überall draufhauen, und für dich sieht plötzlich alles aus wie ein Nagel. Ja. Und wir sitzen dann da am Straßenrand und denken, ja, das war so kein Nagel, und das war auch kein Nagel, und das war vielleicht ein Nagel, und das... Aber wenn man dann sagt, ja, du weißt schon, dass du auch Sachen klopfst, die nicht Nägel sind, dann kommt, nee, ist alles Nagel, bam, 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 bam.
Ja, Bitcoiner sehen überall einen Grund, über Bitcoin zu sprechen.
Genau, überall.
Selbst wenn es um die Ernährung geht.
Genau, über die Ernährung, und dann auch die Lösung für alle Probleme ist Bitcoin.
Für viele.
Also jetzt, ja, das ist jetzt der weisere Aktivist. Ich kann das Beispiel machen, dass ich in eine Wohnung eingezogen bin, richtig schicke, wo es so einen Fleck an der Wand gab, einen Wasserfleck. Und deine erste Reaktion war, ja, mit Bitcoin wird das nicht passieren. Und das war auch ernst gemeint.
Ja, weil man besser bauen würde.
Das ist jetzt kein Nagel. Das ist jetzt wirklich kein Nagel. Und dann so, und das ist etwas,
ja, okay, verstehe.
Wo ich und nicht darauf vorbereitet war, dass man das, also Freundschaft muss man sowieso oft managen, weil sie sich halt so entwickeln, dass das alte Modell nicht mehr klappt. Kinder, wie gesagt, gutes Beispiel, einer zieht weg. Und ich glaube, wenn man eine Aktivistin, einen Aktivisten zum Freund hat, muss man das auch managen. Weil der Aktivist hat ein anderes Energielevel und hat andere Themen und blüht gerade so auf und will jetzt nicht nur hat ein wichtiges Thema. Und damit, das muss man managen. Und da wir das vollkommen ungemanagt einfach laufen lassen haben, ist es dann häufiger
unreflektiert, weil die Reflexion kommt ja häufig erst später, war ja bei uns auch so. Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich immer wieder versucht habe, dich und auch einen anderen Freund von uns davon zu überzeugen, mal mitzukommen auf ein Bitcoin-Meetup oder auf eine Bitcoin-Konferenz. Und ich war mir so sicher, wenn ihr einmal Bitcoin-Luft geschnuppert habt, dann werdet ihr euch in dem Space extrem wohlfühlen, weil es gibt viele Nerds, sage ich jetzt mal. Wir haben ja alle Wirtschaftsmathe oder Mathe studiert in Mannheim, und es gibt viele von dieser Sorte unter den Bitcoinern. Und es gibt auch viele Dinge, über die man nachdenken kann, auch viele abstrakte Dinge, mathematische Probleme. Und für mich schien das so passend, aber wieso wolltest du nie mitkommen? Bis heute nicht. Ja.
Zum einen habe ich ja 8000 Kilometer weit weg gewohnt.
Ja, aber du warst ja im Sommer oder dann manchmal auch im Winter dann.
Ja, selten, ja. Aber ja. Also ich würde das tatsächlich auch unter fehlendes Freundschaftsmanagement packen, wo ich auch selber jetzt viel gelernt habe, dass man da einen Kompromiss hätte machen können und sagen, okay, du redest jetzt nicht mehr so oft über Bitcoin, aber dafür komme ich einmal mit. Oder so. Dass man irgendwie findet, womit beide Seiten leben können. Ich finde das, wie gesagt, Freundschaftsmanagement, das klingt so ein doofes Wort, aber ich finde das so wichtig.
Ja, genau. Aber für die rechte Gehirnhälfte.
Es ist so wichtig, weil sonst kommst du halt nicht in ein Gleichgewicht, mit dem jede Seite leben kann.
Ja.
Und also das merke ich für mich selbst. Ich habe auch Freunde, wo wir uns einfach darauf geeinigt haben, ich bin der Reisende, die sind immer im gleichen Ort. Ich melde mich, die laden mich zu nichts ein und so, aber wenn ich da bin, melde ich mich, komme ich vorbei, mache ich jetzt morgen zum Beispiel, und dann sitzen wir da abends. Und das ist also Freundschaftsmanagement. Und ich finde, da gerade mit Aktivisten und so würde ich das empfehlen, aktiv zu überlegen, wie können wir jetzt einen Mittelweg finden. Mhm. Und der Mittelweg sieht wahrscheinlich nicht so aus, dass man jeden Tag schreibt und sich dann streitet. Sondern so entweder, dass man sagt, okay, einmal die Woche treffen wir uns für eine Stunde Skype oder Zoom und dann kannst du was erzählen, oder wir sagen, okay, ich gehe einmal mit, aber wenn das nichts für mich ist, dann musst du das verstehen und so weiter und so fort.
Hast du denn in den USA Kontakt gehabt zur Bitcoin-Community, oder wie sind dir Bitcoiner da begegnet?
Ein bisschen. Ich hatte vor allen Dingen Kontakt zu Internationals, die mir halt auch der begeistertsten Bitcoiner war aus Venezuela, und der hat dann auch gesagt, ja, wir haben ja auch wahnsinnige wirtschaftliche Probleme und Bitcoin ist dann eine Möglichkeit für die Leute und so weiter, außerhalb von Maduros Regime und so. Ja, dann mein Professor, der seinen Kurs gemacht hat, also das waren jetzt so die beiden, mit denen ich am meisten darüber gesprochen habe, grundsätzlich eher weniger. Also, was heißt weniger, aber ein paar Leute, aber in Deutschland ja genauso.
Aber was hätte denn passieren müssen, dass du sagst, okay, ich schaue mir die Community mal an, ich habe jetzt diesen Typen aus Venezuela kennengelernt, mein Professor scheint dem Thema auch nicht abgeneigt zu sein, vielleicht gehe ich mal auf ein Meetup oder so. Was hätte passieren müssen?
Es hätte auf jeden Fall erstmal bequemer sein müssen. Also bequemer im Sinne von, da ist das Samstag, kommst du Samstag zum Meetup und so weiter und nicht hier, du musst erst nach Deutschland, dann fahren wir ins Bitcoin-Hotel am Arsch der Welt. Sorry, sorry, aber ist jetzt nicht einer, hat es einen ICE-Anschluss?
Nee, ICE ja. nicht, ja. Aber ist ja in der Nähe von Stuttgart, ist jetzt nicht so weit weg.
Ja, da muss man nochmal umsteigen und so. Ja. Und dann ist es halt... Ja, ein ganzes Wochenende und so. Und also ich habe mich schon gerne mit dem einen, der hat, wir haben uns auch oft unterhalten, auf dem Gang und so. Und er hat mir dann wieder was erzählt und ob ich an seinem Projekt teilnehmen möchte und so weiter. Das also, wenn es einfach da gewesen wäre, hätte ich's, habe ich es auch wahrgenommen oder auch angenommen. Aber jetzt ja einen großen Street und dann noch da und dann da. Nee, da war ich einfach, also jetzt für mich, schönes Beispiel ist für mich jetzt auch mit Impfen. So mit Grippeimpfung oder Corona-Impfung. Wenn jemand ins Büro kommt und sagt, hier willst du geimpft werden, dann sage ich, ja, dann mach es. Aber jetzt dafür noch eine Stunde irgendwo anstehen.
Da trittst du jetzt, glaube ich, in eine Mine bei dem Thema Impfen.
Ja, das weiß ich. Das ist so, ja, wenn die Kosten zu gering sind, dann bin ich bei vielem dabei.
Der Weg des geringsten Widerstands. Wenn das Bitcoin-Hotel jetzt in München gestanden hätte, wär's mal vorbeigegangen.
Wäre ich vielleicht mal vorbeigekommen, ja. Weil das dann auch wieder in meinem Konzept von, wir haben nur 24 Stunden und... Okay. Ich möchte mich eigentlich mit Dingen beschäftigen,
die Spaß machen.
Und wenn ich dann zu sowas, wo ich noch nicht weiß, ob es mir Spaß macht, dann erstmal noch dreimal umsteigen muss und dann am Bahnhof stehe in der Kälte, weil der Zug wieder nicht kommt. Und dann regnet es auch noch und ich habe keinen Regenschirm dabei und dann sind die Füße nass und so.
Und das ist alles. Und die Haare.
Genau, die Haare sind, und dann siehst du aus wie blöde und so. Also das war mir dann zu viel.
Okay.
Zu viel Aufwand.
Und was glaubst du, wieso konnte ich dich mit meiner Euphorie nicht anstecken? Weil ich habe erlebt, wenn ich Menschen, egal über was sie sprechen, wenn ich Menschen kennenlerne, die begeistert sind von einer Sache, ich höre denen so gerne zu und ich bin so gerne in deren Nähe und ich lasse mir das dann auch gerne mal zeigen oder höre mir das Thema an. Bei dir war das aber das Gegenteil eher der Fall, oder?
Ja... Also ich habe schon viele von den Links, die du uns gegeben hast. Und man muss sich das so vorstellen, bestimmt 5 Links am Tag, die wir gucken mussten.
Und naja, das war in der Hochphase. 10
Bücher
das
und ist so weiter.
Lange
und da
her, zu meiner Verteidigung.
So zwei Links am Tag habe ich mir schon angeklickt. Aber also für mich war es, glaube ich, so eine Verbindung, also viele verschiedene Sachen. Das hat mich sehr offen, also der Einstieg war halt schlecht. Und der Einstieg war ja ein Jahr lang mit den ganzen Kryptos und so, die dann alle nicht geklappt haben und so, wo ich dann gesagt habe, okay, ich zeige meinen Support damit, dass ich alles das mache, was du sagst. Und dann
so war es ja nicht ganz.
Ja, ungefähr, ja, nicht ganz, aber schon so, ja, hier, guck mal, ich bin auf deiner Seite, ich vertraue, also ich bin auf deiner Seite, aber lass mich in Ruhe. Und das war halt falsch. Ich hätte jetzt, also rückwirkend betrachtet, hätte ich meine Solidarität zu dir nicht mit Decentraland Mana kaufen sollen oder MetaHero.
Nee, genau, nee.
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war damals auch nicht in einer Lebenssituation, wo ich für sowas empfänglich war. Das war im letzten Jahr meine Promotion, da hatte ich ganz andere Sorgen.
War ja ein schwieriges Jahr für dich. Und dann,
genau, aber ich glaube auch, ja, das und diese Feindschaft gegenüber Ökonomen, was in vielen der Links, die du geschickt hast, zumindest unterschwellig mitwirkte, der modernen Ökonomen, wo dann auch, ja, wie gesagt, wo ich einfach denke, dass die Leute Ökonomen nicht verstehen. Und das hat mich schon sehr gestört. Und wo ich dann halt im Zweifel meine meine Kollegen in Schutz nehme oder auf der Seite meiner Kollegen sind. Wie gesagt, den meisten ist es so egal, ob das jetzt Inflation, Deflation, die wollen ihre Modelle ausrechnen, bei Amazon 400.000 im Jahr verdienen und gut ist. Und dann zu sagen, ja, aber alle Ökonomen sind so, nee, die meisten sind Bums.
Das kann ich auch nachvollziehen. Wir hatten ja auch bei anderen Themen manchmal so, ich würde fast sagen, so kleine Kämpfe. Ja. Es ging oft darum, wer Recht hat. Und das habe ich aber relativ spät durchschaut, muss ich gestehen. Und jetzt, so wenn du mir das jetzt erzählst im Nachhinein, war mein Fehler, quasi Bitcoin ganz nach oben zu stellen, Bitcoin-Content-Creators ganz nach oben zu stellen und die Expertise von allen anderen Menschen einfach überhaupt nicht zu sehen und nicht anzuerkennen. Ja, und das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass dann natürlich Widerstand kommt. Und so, ja, so ein bisschen war das vielleicht auch die Wurzel unseres Disputs.
Ja, ich verstehe die Bitcoin-Creator ja auch ein bisschen. Also die wollen ja auch, also jeder hat ja sein Publikum. Und wenn du Leute im Publikum hast, die grundsätzlich eine Skepsis gegen die Ökonomie haben, die ich auch verstehe, die Skepsis. Weil sie, wie gesagt, vorwiegend missverstanden wird, diese Klasse von Wissenschaftlern. Dass sie sagen, ja, okay, wir machen jetzt im Zweifel, hauen wir mehr auf die Ökonomen drauf als weniger. Und das klappt super. Und mal unsere Geschichte ist, Bitcoin ist was gegen die herkömmliche Ökonomie und schaut euch an, wie ihr lebt. Und das ist alles geschuldet, weil die Ökonomen so doof sind. Die Geschichte verstehe ich total. Aber ich finde sie halt zumindest unverständlich.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Wenn wir jetzt mal die Perspektive umdrehen, hast du in der Anfangszeit dir auch mal überlegt, wie es mir damit geht oder wie es ist für jemanden, der so eine Art Leuchtstern gefunden hat im Leben und jetzt erkannt hat, boah, das ist eine krasse Sache, damit beschäftige ich mich, dafür gebe ich meinen Job auf, dafür lebe ich auch ein Stück weit oder investiere zumindest viel Zeit in dieses Thema. Und dann ist da mein Umfeld, meine Freunde und keiner interessiert's. Und ja, keiner teilt diese Begeisterung. Kannst du dir vorstellen, wie das für mich gewesen ist?
Ein bisschen ja. Ich habe das ja am Anfang immer mit meinen sportlichen Aktivitäten verglichen. Mhm. Und ich glaube, strukturell ist es tatsächlich auch ähnlich. Also ich spiele seit 25 Jahren Wasserball, habe in Ludwigshafen, als wir in Mannheim studiert haben, in Ludwigshafen viel Wasserball gespielt. Und meine Mannheimer Freunde, außer einen, der dir jeden Montag gefragt hat, wie war das Spiel, haben sich dafür null interessiert.
Ja.
Gar nicht. Mhm. Und ich glaube, strukturell ist das ähnlich, dass man ein Interesse hat, was die alten Freunde nicht interessiert. Und ich fand das aber nie schlimm. Mhm. Also ich habe zwei, drei Freundeskreise und die haben wenig Überschneidung. Und mit dem einen redest du darüber, mit dem anderen redest du darüber. Mit dem einen redest du zwei, drei Stunden lang über die Liga, Wasserballliga, mit dem anderen redest du über andere Sachen. Was mir nur nicht bewusst geworden ist, dass das strukturell zwar ähnlich ist, aber das Ausmaß anders. Und dass du zum einen noch keine Leute gefunden hattest, die mit dir reden wollten. Und dann natürlich, ja, du sitzt alleine da und willst über irgendwas reden. Aber das hatte ich halt nie. Also ich kann nachvollziehen, dass man über was reden möchte und aber nicht mit Leuten darüber reden kann. Aber das hatte ich, also ich hatte die Situation, aber ich konnte immer über den Rhein nach Ludwigshafen. Und das habe ich nicht verstanden. Und den Ausmaß, also dass Bitcoin schon dann noch, obwohl Wasserball immer einen großen Teil meines Lebens eingenommen hat. Ich konnte auch nie auf Partys gehen, was mir immer noch
was mir immer noch vorgehalten wird. Wir haben immer sauer auf dich, dass du nicht mitgekommen bist, weil du ein Spiel hattest.
Genau, ja, ein Spiel konnte nicht kommen. Ja. Aber dass das Ausmaß bei dir dann doch auch noch höher war.
Ja, das ist auch eine Erkenntnis, die ich heute habe. Ich hätte viel, viel früher auf Bitcoin-Meetups gehen sollen, damit ich mit jemandem darüber sprechen kann, die Euphorie teilen kann mit Menschen und euch dann quasi nicht auf den Keks gehen muss oder dir auf den Keks gehen muss. Okay, ja, spannend. Der Vergleich mit dem Wasserball, den kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil ich habe mich überhaupt nicht für dein Wasserballzeug interessiert.
Ich finde es aber auch völlig okay. Also ich finde, dass es ist nur schade, wenn du dann keinen hast, der mit dir über deine Themen redet.
Ja, das kam dann ja später.
Man muss nicht mit allem über alles reden. Das interessiert die mal.
Ja,
das
ist so geht auch gar nicht mehr. Die Brille habe ich jetzt auch, die rosarote Brille, die habe ich auch abgesetzt mittlerweile.
Und ganz ehrlich, ist auch okay. Also ich finde es völlig okay.
So, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Oh, noch ein paar vielleicht philosophische Fragen und ein paar kurze Fragen. Okay. Kurze Schnellfragen gibt es am Ende noch. Aber noch nicht. Was müsste passieren, dass du sagst, geil, Bitcoin wird die Welt verändern. Ich kann nachvollziehen, warum Nicole so tickt und viele andere Bitcoiner. Was müsste passieren, dass du dieses Mindset hast? Gibt es da überhaupt eine Chance dazu? Braucht es staatliche Akzeptanz? Braucht es Krisen?
Ja, aber der Witz ist ja, wenn du staatliche Akzeptanz hast, ist es dann gut oder schlecht für die Story des Bitcoins?
Darüber streiten sich die Bitcoin.
Genau. Was muss es passieren? Also für mich ist ja das Schönste, dass andere, dass Menschen aus anderen Ländern daran teilnehmen können. Aber für die wäre es wichtig, wenn die Volatilität nicht so stark ist. Mhm. Also ich glaube, das ist schon, wenn die jetzt deine Ersparnisse, du willst jetzt irgendwie vor der Regierung schützen, bist in Argentinien mit 30% Deflation und dann investierst oder 50 oder 70, ich glaube, mittlerweile sind ja unter 100, ne? In Argentinien und dann investierst du das in Bitcoin und dann schaust du 3 Wochen später auf dein Konto und es minus 30%. Das wäre schon was, was irgendwie gelöst werden muss oder zumindest.
Kannst du dir vorstellen, dass das über die Zeit sich von alleine regelt, indem der Bitcoin-Preis beispielsweise auf 10 Millionen steht und dann die Volatilität geringer ist? Gibt es so ein Szenario?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, was wichtiger wäre, wenn die ganzen Traders und die ganzen Haie irgendwie was anderes finden. Mhm. Und es nicht mehr, jetzt sind wir schon wieder beim Thema. Dieses Jahr gab es ja viel Bitcoin-Trading in PERP Futures, also Perpetual Futures. Mhm. Und was ja auch so ein Instrument ist, was irgendwie wenig Sinn macht und nur Spekulation. Und ich glaube, die müssten alle was anderes finden. Und dann hast du auch diese Fluktuation nicht mehr. Weiß ich nicht, aber das kann ich mir vorstellen. Aber das.
Glaubst du grundsätzlich, dass Geld und Staat voneinander getrennt sein sollten, unabhängig von Bitcoin?
Die Frage ist, es gibt bei vielen Sachen was, wo ich in der Isolation sagen würde, ja, das sollte getrennt sein, aber dann bleibt es dann nichts mehr vom Staat übrig. Und dann ist auch wieder die Frage, ja, wenn alles nichts mehr, also zum Beispiel Religion, Kultur, würde ich bei allen sagen, muss getrennt sein. Aber dann ist die Frage, was macht den Staat noch aus? Und ich glaube, Staat ist ja eine Verbindung von Menschen, die hinreichend viele gemeinsame Werte haben und einen hinreichend großen gemeinsamen Glaubenssatz haben. Und die Frage ist, wenn man das zu sehr aushöhlt, dann brauchen wir eigentlich auch keinen Staat mehr. Mhm. Und so sehr ich den Staat kritisiere, glaube ich nicht, dass ein Leben komplett ohne Staat besser ist als ein Leben mit einem schlechten, nicht mit einem sehr schlechten Staat, aber mit einem, der einem tierisch auf die Nerven geht.
Ja, spannend. Ich lasse es mal unkommentiert, aber ich bin sehr auf die Kommentare unter dem Video gespannt, falls es welche gibt. Also ich hab das schon vor Augen.
Kontroverse Statements zu machen.
Ist gut, dass du dich drauf einlässt. Genau. Was würdest du Bitcoinern empfehlen, die in so einer ähnlichen Situation sind wie wir? Also einer fällt in den Bitcoin-Kaninchenbau und der andere ist genervt. Und der Freundeskreis ist total genervt. Was würdest du dir wünschen?
Zwei Sachen. Das eine ist, anzuerkennen, dass die andere Person theoretisch in gewissen Teilgebieten des Bitcoins oder der Auswirkungen von Bitcoin eine Expertise hat. Mhm. Betrifft jetzt nicht nur mich, auch andere. Und dass diese Expertise natürlich nicht falsch ist, nur weil es plötzlich um Bitcoin geht. Also sie kann ja immer noch richtig sein. Die Zusammenhänge können immer noch richtig sein. Und also es ist ja nicht so, dass alles anders wird. Und das ist ja, also wenn alles anders werden würde, dann würde man sagen, ja, aber wenn alles anders ist, dann kannst du auch die Theorie für rationale Spieler und so nicht mehr verwenden, weil das sind alles Theorien aus der Ökonomie und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist, glaube ich, schwieriger für die Person, für den Aktivisten, als für den, der kein Aktivist ist, wie gesagt, dieses Freundschaftsmanagement, dass man sich auch wieder ähnlich zu Eltern sein. Das ist, bei Eltern sein haben wir uns ja quasi gesellschaftlich dran gewöhnt, dass die Person, die jetzt kein Elternteil ist, zurückstecken muss. Mhm. Und ich glaube, dass
Nee, der Elternteil muss zurückstecken.
Also der Elternteil muss im Leben zurückstecken, aber in der Freundschaft muss der Teil, der kein Elternteil ist. Also du, wenn du, glaube ich zumindest.
Also quasi ich als Aktivist, meinst du, musst also du jetzt zurückstecken?
Also du kannst erstmal nicht zurückstecken.
Ja.
Weil du
in der Euphorie bist.
Also in der Freundschaft, sage ich jetzt mal. Du kannst nicht zurückstecken, weil du gerade am Explodieren bist. Ja. Und das heißt, das Management muss eher vom anderen Teil kommen, weil du viel zu beschäftigt bist. Und das ist ja bei Elternteil auch so. Bei Eltern ist es ja meistens so, wenn du dich treffen willst, muss ich in meinem Kalender, wenn ich jetzt kein Elternteil bin, dir den Platz schaffen. Weil das Elternteil im Zweifel viel weniger Zeit hat. Mhm. Viel weniger Nerven, viel weniger. Und ich muss das organisieren und dann kommen wir zu dir und dann muss ich auch akzeptieren, dass man oft, nicht immer, aber oft sehr viel über die Kinder redet. Und also ich finde da schon Parallelen zu. Und auch wenn ich glaube, dass in der Beziehung die meiste Arbeit von der anderen Seite kommen muss, weil man einfach mehr Zeit da oder mehr Kapazitäten hat, weil die eine Seite gerade am Explodieren ist, ist, glaube ich, dieses Freundschaftsmanagement und dieses Akzeptieren, dass die andere Seite gerade keinen Bock auf Bitcoin hat. Mhm. Und zu gucken, können wir nicht mal 2 Stunden über was anderes reden? Mhm. Und es gibt doch auch, wie gesagt, es gibt andere Themen. Und ich verstehe das auch. Du willst nicht über was anderes reden. Du willst überall nur auf Hammer klopfen.
Es geht halt nicht. Also ich kann mich an eine Situation erinnern mit einem guten Freund von uns. Da waren wir beim Abendessen und wir haben über Politik und Umverteilung gesprochen. Und ich habe natürlich wieder angefangen, über Bitcoin zu sprechen, weil die Umverteilung löst halt nichts, sondern man muss quasi von außen auf das Thema schauen. Und da hatte ich sozusagen dann die Wahl, zu sagen, okay, ich rede nicht über Bitcoin, dann würde ich aber nicht sagen, was ich denke. Also ich müsste unterdrücken, was ich denke. Oder wenn ich ehrlich bin und das sage, was ich denke, dann ist Bitcoin halt Teil dessen. Das war quasi das Dilemma, was ich hatte, weil er hat tatsächlich dann mal gefragt, können wir bitte 1 Stunde mal nicht über Bitcoin sprechen? Also wirklich wortwörtlich, ja.
Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem bei Menschen, die sehr begeistert. Ich habe es ja als Aktivist zusammengefasst, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber wir wissen ja, was gemeint
was du
ist.
Meinst,
genau.
Ja.
Und ob das jetzt Aktivisten sind, die manifestieren wollen und so weiter, wo ja manifestieren die Lösung für alle Probleme. Oder Umweltaktivisten, wo Umwelt oder Feministen, wo die Patriarche. Also es gibt da ja viele verschiedene Beispiele.
Ja, was hättest du dir von mir gewünscht, was ich anders machen soll?
Ja, ich glaube, das ist die für mich persönlich die Expertise anerkennen.
Ja.
Und das Verstehen, dass ja, das war ein ja, das würde ich sagen, Nummer eins. Und vielleicht akzeptieren, vielleicht nur 2 Links pro Tag und nicht 5.
Ein bisschen
zwei Schritte zurück, ja.
Okay, 2 Schritte zurück.
Schick's doch irgendwem anderes.
Okay, verstanden. Kann ich sehr gut annehmen. Kommen wir jetzt zum Finale. 3 schnelle Fragen zum Schluss. Ja. Ich werde auch keine Gegenfragen stellen. Ja. Gibt es etwas, das du Bitcoinern gerne einmal sagen würdest, ohne diskutieren zu müssen?
Boah. keine Rückfragen.
Du kannst sagen, was du willst. Ich werde keine Rückfrage stellen.
Ich bleibe jetzt einfach mal so stehen, dann will ich mehr Zeit und du kannst das rausschneiden. Ja. Genau. Was möchte ich Bitcoiner... Oh, da hast du mich jetzt dabei hier erwischt. Was möchte ich Bitcoiner mal
kannst
sagen?
Kannst du deinen ganzen Groll mal rauslassen?
Ja, nein. Also ich freue mich ja, dass wenn Leute was gefunden haben, wofür sie so richtig brennen. Das finde ich schon mal fantastisch. Aber... Okay, komm. Spielt mal mit dem Gedanken, dass nicht alles, was ihr glaubt, eine komplett neue Erfindung ist und dass es auch möglich ist, dass nicht alles, was ihr glaubt, nicht eintritt.
Nächste Frage. Gibt es vielleicht etwas, was du von Bitcoinern gelernt hast, auch wenn du skeptisch bleibst?
Oh, ich habe mich zum Beispiel noch intensiver mit Deflation beschäftigt. Ein bisschen hat man das ja im Studium, aber da habe ich, glaube ich, schon was gelernt. Ja, das nehme ich.
Und wenn Zuhörer nur eine Sache aus dem Interview heute mitnehmen sollen, welche Sache?
Aktivismus ist wie ein Hammer sein und man sucht überall Nägel und möchte kloppen. Aber manchmal, liebe Freunde, sind das keine Nägel, Es sind einfach nur Holzstückchen.
Alles klar. Robert, ich danke dir sehr für die Bereitschaft, dass du offen darüber sprichst, was dir an Bitcoin auf den Keks gehst. Und ich habe, glaube ich, dich jetzt auch ein bisschen besser verstanden. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und wir gehen jetzt Abendessen.
Ja, fantastisch.
Das war das Interview mit Robert. Lass mich gerne wissen, was deine Gedanken dazu sind. Ich bin sehr gespannt und ich rechne es Robert hoch an, dass er sich auf dieses ehrliche Gespräch eingelassen hat und in Kauf nimmt, hier auf YouTube bewertet zu werden. Bleib deshalb bitte, bitte wertschätzend in den Kommentaren. Ich war während des Gesprächs an mehreren Stellen überrascht, wie du vielleicht bemerkt hast, und zwei Sachen sind mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Erstens, Robert ist wahrscheinlich sehr viel weniger staatskritisch als die meisten Bitcoiner und sieht deshalb die Notwendigkeit zur Eigenverantwortung nicht ganz so sehr, und das erklärt wohl einen großen Teil seiner Skepsis, denn in meiner Wahrnehmung sehen Bitcoiner tatsächlich mehr Probleme auf der Welt als andere, dafür aber auch mehr Lösungen. Und zweitens, und das ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, es geht in unserem persönlichen Konflikt nicht so sehr um Bitcoin-Inhalte, also um die Sachebene, sondern vielmehr um Kommunikation, um Rollenbilder und darum, ob man sich in seiner Perspektive und vor allem in seiner Expertise gesehen fühlt oder nicht. Und ich denke, da waren wir beide, also Robert und ich, in der Vergangenheit nicht ganz so stark. Ich kenne übrigens sehr viele Freundschaften und auch Beziehungen, leider, die an Bitcoin zerbrochen sind. Und ich denke, dass es in den meisten Fällen gar nicht um Bitcoin auf einer Sachebene geht, sondern eben um Werte, persönliche Überzeugungen, um Kommunikation und um Themen, die durch Bitcoin zum allerersten Mal überhaupt erst offengelegt wurden. Denn Bitcoin hält einem den Spiegel vor. Und wer den Anblick im Spiegel nicht erträgt, der wird sich mit Bitcoin und mit Bitcoinern wahrscheinlich sehr, sehr schwer tun. Wie kann man es aber schaffen, eine Freundschaft trotz Meinungsverschiedenheit aufrechtzuerhalten? Wenn man es schafft, Mensch und Meinung, Beziehung und Überzeugung voneinander zu trennen, dann hat die Freundschaft, denke ich, ganz gute Chancen. Und ich bin nach dem Gespräch mit Robert optimistischer als vor dem Gespräch. Deshalb danke nochmal an Robert und danke dir fürs Zuhören. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das sehr gerne nach, denn ich spreche jede Woche über Bitcoin-Gesellschaft und das, was mich bewegt. Nächste Woche geht es weiter. Ich freue mich drauf. Ciao.